Wie ist der Apfel? Ist der gut?
Er ist gut, sage ich und schiebe mir schnell ein Stück in den Mund, damit ich nicht noch mehr Konversation machen muss.
Verdammt, was will sie nur?
Ich habe dir ein Thunfisch-Sandwich gemacht, sagt sie, schließt die Tür hinter sich und kommt zu mir rüber. In meinem Büro gibt es nur einen Stuhl und darauf sitze ich. Ich biete ihn ihr nicht an, denn ich will nicht, dass sie bleibt. Ich nehme ihr das Thunfisch-Sandwich ab und lächle sie an, um ihr gleichzeitig meine Dankbarkeit und meinen Mund voll Apfelstücken zu zeigen. Sie schenkt mir ein Lächeln, das verrät, dass sie mit mir schlafen würde, wenn ich sie doch nur fragen würde. Bitte, lieber Gott, wann fragt ihr denn endlich? Aber das werde ich nicht tun. Ihre Thunfisch-Sandwich sind ziemlich gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Ich schlucke das Stück Apfel runter und nehme einen großen Bissen Thunfisch und Brot. Mmm, sage ich, und achte darauf, dass mir ein paar Krümel aus dem Mund fallen. Obwohl Sally dünner ist als eine Karotte, und ich vermute, dass ihre Mutter die Sandwiches macht, muss ich auch in ihrer Gegenwart den guten alten Joe spielen, der so schwer vom Begriff ist. Ich darf niemals zulassen, dass irgendjemand ahnt, wie intelligent ich wirklich bin, nicht einmal ein Schwachkopf wie sie. Sally lehnt sich gegen die Arbeitsplatte und starrt zu mir herunter, während sie von einem identischen Sandwich abbeißt. Das bedeutet vermutlich, dass sie ein wenig bleiben möchte. Sie lächelt mich sogar noch beim Kauen an. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals ohne dieses dämliche Grinsen im Gesicht gesehen zu haben. Sie spricht mit mir, während ich esse. Erzählt von ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder. Sie sagt, dass ihr Bruder heute Geburtstag hat. Aber ich mache mir nicht die Mühe zu fragen, wie alt er ist. Sie wird's mir ohnehin verraten. 21. Bereitest du eine Feier vor, frage ich, weil das von mir erwartet wird. Sie möchte was sagen, unterbricht sich aber, und ich sehe, dass sie wie üblich über das Verhältnis von Behinderten und Nichtbehinderten nachdenkt und ihr vor lauter Grübeln bald nicht mehr klar ist, ob sie überhaupt einen Bruder hat oder ob er heute wirklich 21 wird. Mag sein, Frauen kommen von der Venus, aber wo jemand wie Sally herkommt, weiß wirklich niemand. Wir machen nur eine ganz einfache Feier zu Hause, sagt sie. Sie klingt traurig und vermutlich würde ich auch traurig klingen, wenn ich bei mir zu Hause eine Familienfeier abhalten müsste. Sie greift nach dem Kruzifix, das sie um den Hals trägt. Ich fand es schon immer überaus paradox, dass manch geistig Behinderten nicht nur an Gott glauben, sondern ihn auch noch für einen wunderbaren Kerl halten. Ihr Kruzifix besteht aus einem unförmigen Jesus aus Metall, der ans Kreuz gelötet wurde. Dieser Jesus macht ein gequältes Gesicht, aber nicht, weil er gekreuzigt wurde, sondern weil sein Kopf unbeweglich nach unten hängt, so dass er gezwungen ist, Sally ständig in den Ausschnitt zu schauen. Ich spüre, wie die Minuten verrinnen. Die Akte steckt noch immer in meinem Overall. Ich will, dass Sally mich allein lässt, weiß aber nicht, wie ich es sagen soll. Ich fange mit dem zweiten Sandwich an, das sie mir gibt. Sie versucht, mich in ihre Konversation einzubeziehen, indem sie mich nach meiner eigenen Familie fragt. Zu diesem Thema könnte ich ihr nur die Information anbieten, dass meine Mutter verrückt und mein Vater tot ist. Und da sich an beidem nie etwas ändern wird, behalte ich es für mich. Dann fragt sie mich, wie mein Tag bisher gelaufen ist, wie es gestern war und morgen sein wird. Das ist genauso schlimm, als würden wir über das Wetter sprechen. Nichts als Konversationsfüllsel, an denen ich kaum desinteressierter sein könnte. Nachdem ich 20 Minuten wirklich langsam gekaut und ebenso langsam genickt habe, während eine Ecke der Akte die ganze Zeit über meinen Magen kitzelt, streckt sich Sally schließlich und zieht ab, wobei sie mir noch in der Tür ein "Bis bald" zuruft. Sobald sie verschwunden ist, hole ich die Akte aus meinem Overall und lege sie auf die Arbeitsfläche. Nie zuvor war ich nervös, wenn ich was hierher gebracht habe, aber jetzt bin ich's. Sally könnte zurückkommen, aber ich denke, sie würde nicht verstehen, was sie da zu Gesicht bekäme, also ist es in Ordnung, wenn ich weitermache. Vorsichtig wie ein Archäologe, der ein neu entdecktes Evangelium öffnet, schlage ich die erste Seite auf. Das erste, was ich sehe, ist Daniela Walker. Sie sieht mit offenen Augen und Druckstellen am Hals zu mir auf. Ich ziehe das Foto raus und lege es mit dem Bild nach oben auf meine Arbeitsplatte. Es ist nur das erste in einer Serie von neun. Sie ist nicht auf allen zu sehen, aber auf den meisten. Ich lege sie nebeneinander in einer Reihe, als spielte ich eine völlig abgedrehte Art von Solitär mit unheimlichen Spielkarten. Auf vier Fotos blickt sie mich an, und ihre Haut scheint mit jedem neuen Bild etwas grauer zu werden. Die einkodierte Aufnahmezeit verrät, dass die Fotos im Verlauf einer Stunde entstanden sind, weswegen es durchaus sein kann, dass sich ihre Hautfarbe verändert hat. In der Tat, auf dem letzten Bild funkeln ihre grünen Augen nicht mehr. Sie haben die Färbung verdorbener Pflaumen angenommen. Die anderen sechs Fotos zeigen das Schlafzimmer aus verschiedenen Blickwinkeln. Laut den Notizen in der Akte wurden 120 Aufnahmen gemacht. Eine beeindruckende Sammlung. und auf diesen Bildern sind viele einzelne Gegenstände aus dem Haus, andere Zimmer und das Gebäude von außen zu sehen. Die Auflistung dieser Fotos ist sehr spezifisch. Türen, Treppen, das Bett, Möbel, verschmierte Flecken auf den Türgriffen, alles und jedes. Ich studiere die Bilder gründlich, doch ich sehe nichts. Also schaue ich noch genauer hin. Ich versuche mir vorzustellen, dass ich in diesem Haus bin. Das ist schwierig, denn ich habe nur die Aufnahmen vom Schlafzimmer. Spontane Einsichten, die ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung erwartet hätte, habe ich überhaupt keine. Ich überfliege den Bericht. Ihr Ehemann hat sie gefunden. Die Leiche war vollständig in ein Bettlaken eingewickelt. Hat sich ihr Mörder nach der Tat schlecht gefühlt? Hat er die Leiche aus Taktgefühl verhüllt? Ich lese den Bericht der Toxikologie. Ich brauche fast meine gesamte Mittagspause, um zu begreifen, dass der 10-seitige Report mir nur verrät, dass ich meine Zeit verschwendet habe und sich keinerlei Spuren von Drogen in ihrem Körper fanden. Auch kein Alkohol und keine Gifte. Der Obduktionsbericht ist noch länger, aber nicht so kompliziert. Er ist leicht zu lesen und ich kenne das Ergebnis schon, bevor ich das Ende erreicht habe. Mit einem außerordentlichen Mangel an emotionalem Engagement stellt er dar, was Daniela durchgemacht hat, wahrscheinlich weil der Pathologe das alles zuvor schon mehrmals gesehen hat und es ihn inzwischen langweilt. Im Bericht finden sich einige vorgedruckte Skizzen, die den weiblichen Körper und seine Anatomie darstellen. Die hat der Pathologe benutzt, um zu markieren, wo was während ihres Martyriums zu Schaden gekommen ist. Es gab keine Spermaspuren. Offenbar wurde ein Kondom benutzt. Der Mörder hat ihr Schamhaar gewaschen und gekämmt, um seine Haar- und Hautzellen zu beseitigen, die dort sonst zu finden sein müssten. Ich habe das noch nie gemacht und ich werde es auch nicht tun, obwohl die Idee gar nicht so schlecht ist. Man muss wohl vermuten, dass der Killer keineswegs verrückt ist und dass er über gewisse Einsichten in die Arbeit der Polizei verfügt. Sie hatte Blutergüsse an allen Stellen, wo man es erwarten würde, sowie zwei gebrochene Rippen. Der Täter hatte sie einmal gegen ein Auge und einmal auf den Mund geschlagen. Und sie hatte noch andere, ältere Verletzungen im Gesicht. Einige davon waren ihr erst 2 Monate vor ihrem Tod zugefügt worden. Sie hatte diese Verletzungen nicht gemeldet. Verletzungen, die sie sich nach Ansicht des Pathologen deshalb zugezogen hatte, weil sie regelmäßig verprügelt worden war. Also kannte Daniela schon, was ihr schließlich den Rest gab. Todesursache, Strangulation. Der Rest des Autopsieberichts bringt nur noch das Übliche und ist uninteressant. Er liest sich wie die Notizen eines Automechanikers. Alle wichtigen Organe wurden der Leiche entnommen und untersucht. Das Gewicht der Organe, die Größe ihres Gehirns, detaillierte Kommentare zu Fotos, die während der Autopsie gemacht wurden, füllen 2 Seiten. Fotos der Hände, des Halses und der Füße. Ich mache mir nicht die Mühe, diesen Abschnitt genauer zu lesen. Keine Fingerabdrücke. Der Killer hat Latexhandschuhe benutzt, ähnlich denen, die auch ich verwende. Rückstände der Handschuhe, die von den Fingerteilen stammen, fanden sich auf den Türklinken. Weitere zahlreiche Rückstände gab es überall am Körper des Opfers. Der Killer muss 2 Paar Handschuhe übereinander getragen haben, da alle diese Abdrücke keine von Hautrillen herrührenden Unebenheiten aufwiesen. Einzig auf ihren Augenlidern fand man direkte Abdrücke. Doch die waren so unvollständig, verschmiert und undeutlich, dass sie nicht zu verwenden sind. Das ist das Schöne an menschlicher Haut. Auf ihr bleiben Fingerabdrücke kaum haften. An einer anderen Stelle wurde allerdings ein Haar gefunden und Teppichfasern und Abdrücke von Schuhen. Alle, die man bisher zuordnen konnte, stammen vom Ehemann sowie von den Constables und Detectives, die am Tatort gearbeitet haben. Es ist unmöglich, einen Tatort von Kontaminationen freizuhalten. Um das zu erreichen, müsste sich das Zimmer in einer gewaltigen Kunststoffblase befinden, die niemand betreten dürfte, um die makellosen Spuren zu sichern. Die Polizei verfügt über eigene Datenbanken mit der DNS der Ermittler, die direkt am Tatort beschäftigt sind. Dadurch können alle Spuren ausgeschlossen werden, die von den eigenen Beamtinnen und Beamten stammen. In einem nächsten Schritt nimmt man Blutproben von Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn des Opfers, um den möglichen Täterkreis weiter einzugrenzen. Letzte Nacht habe ich jede Menge Spuren hinterlassen. Speichel an den beiden Bierflaschen, Teppichfasern, Haare. Aber ich bin nicht vorbestraft. Es gibt nichts, das meinen Namen damit in Verbindung bringen könnte. Deshalb bin ich ein freier Mann. Der Killer, der Daniela umgebracht hatte, könnte vorbestraft sein. Die Spuren, die ich hinterlasse, bilden die Verbindung zwischen meinen Morden. Ich weiß nicht, wer entschieden hat, dass Walker ebenfalls zum Kreis dieser Frauen gehört. Doch das war eine schlechte Entscheidung. Ich esse meinen Apfel zu Ende. Mehr habe ich nicht. Keine Eier heute. Die Mittagspause ist fast vorbei, aber ich habe noch Zeit, mich ein wenig mit dem Autopsiebericht zu beschäftigen. Man hat ihr nach dem Tod die Fingernägel geschnitten, also wird sie den Killer wahrscheinlich gekratzt haben. Auch ich bin schon mehrmals gekratzt worden, allerdings nicht im Gesicht. Mir macht das nichts aus. Das bringt die Arbeit ebenso mit sich. Ich verzichte einfach darauf, die Ärmel hochzurollen, bis diese Kratzer verschwunden sind. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen, jemandem hinterher die Fingernägel zu schneiden, um die Spuren zu verwischen. Warum sollte ich einem der Opfer die Fingernägel schneiden und das Schamhaar waschen, aber alles andere nicht? Wie kann die Polizei diesen Todesfall in eine Reihe mit allen anderen stellen? Ich lege die Fotos, die Berichte und die Mikrokassette aus dem Besprechungszimmer in meinen Aktenkoffer, schließe ihn ab und lasse ihn auf der Arbeitsplatte stehen. Dann gehe ich hoch in den dritten Stock, wo es mehr Zimmer, weniger Leute und keinen Besprechungsraum gibt. Hier wiederhole ich mit Mop und Staubsauger dieselbe Prozedur wie unten. Ich grüße jeden. Alle lächeln mich an, als wäre ich ihr bester Freund. Ich erledige meine Aufgabe und ich erledige sie gut, weshalb ich auch schon um 16:30 Schluss machen kann, früher als jeder andere. Dadurch erreiche ich einen früheren Bus nach Hause. Ich grüße jeden auf meinem Weg nach draußen und jeder wünscht mir einen schönen Abend. Ich wiederhole brav, dass ich mir alle Mühe geben werde. Sally ruft mir zum Abschied einen Gruß zu, aber ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Christchurch vibriert vor Leben. Autos verstopfen die Straßen, Fußgänger verstopfen die Bürgersteige. Ich bewege mich unter all diesen Menschen und niemand weiß, wer ich bin. Sie schauen mich an und sehen nichts weiter als einen Mann in einem Overall. Ihr Leben liegt in meinen Händen und ich bin der Einzige, der das weiß. Ich fühle mich einsam und mächtig zugleich. Ein paar Leute warten an der Bushaltestelle. Unauffällige Menschen, die ich hier und jetzt umbringen könnte, wenn ich wollte. Als der Bus ankommt, steige ich als Letzter ein. Wie üblich halte ich meinen Aktenkoffer in der rechten und meinen Fahrschein in der linken. Ich reiche ihn der Fahrerin. »Hi, Joe.« Sie schenkt mir ein großes Lächeln. »Hi, Miss Helena. Wie geht es Ihnen?« »Sehr gut, Joe«, antwortet sie und entwertet meinen Fahrschein. »Ich habe dich gestern vermisst, Joe.« Ich konnte ja wohl kaum mit dem Bus zu Angelas Haus fahren. »Ich war spät dran, Miss Helena.« Sie gibt mir den Fahrschein zurück. Ich beobachte, wie sie sich bewegt und wie sie spricht, wie ihre Augen mich von oben bis unten mustern. Sie riecht nach Seife und Parfum, und ich muss an andere Frauen denken, mit denen ich zusammen war. Ihr schulterlanges schwarzes Haar ist ein bisschen feucht, und ich kann nur vermuten, dass sie im Gedanken an unser Zusammentreffen geduscht hat. Wegen ihrer olivfarbenen Haut wirkt sie durchaus exotisch, und sie spricht mit einem erotischen Akzent. Sie hat einen hübschen, festen Körper und straffe Haut. Ihre blauen Augen fangen meinen Blick auf. Sie sieht mich ganz anders als Mr. Stanley. Er sieht eine fast erloschene Persönlichkeit, die in einem gesunden Körper gefangen ist. Miss Helena betrachtet mich als Mann, der sie befriedigen kann. Nicht zufällig streifen ihre Finger meine Hand. Sie will mich.